Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Filmfrühstücks hier mit Kenan Hasic. Wir sind im Spätsommer angekommen und diese schwülen Temperaturen, die wir gerade draußen haben, wollen wir wieder in unser stillen Kämmerlein mitnehmen und schweißgebadet uns dem Film widmen. Und heute präsentieren wir einen Nachgeholt der besonderen Sorte, denn wir reden über einen Film oder beziehungsweise 2 Filme, eins davon ein Original, eins davon ein Remake. Und besprechen diesen Film als einen, ich würde sagen, universellen Film. Einen Film, den man gerne den Ruf mitgibt, den sollte man mindestens einmal im Leben gesehen haben. Es zählt zu einem der wichtigsten amerikanischen Filme des 20. Jahrhunderts und ich bin sehr gespannt darauf. Die Auflösung kommt gleich, welchen wir gucken werden, auch wenn der Titel es natürlich schon verrät. Aber erstmal möchte ich unsere lieben Gäste begrüßen. 2 habe ich hier an meiner Seite und ich begrüße zum einen erstmal unseren lieben Patrick.
Guten Tag, hi Kenan.
Und einen, mit dem ich schon seit Jahren nicht mehr aufgenommen habe und ich mich extrem freue, mal wieder wirklich einen Podcast mit dir zu machen, der liebe Krischi.
Hallöchen, und mich freut's auch. Stimmt, das ist ja beim letzten Mal in die Hose gegangen, als wir das machen wollten.
Ja, genau. Kleine Vorgeschichte, Gladiator 2 war
genau,
das.
Genau, genau. Da hat die Technik da leider gesponnen. In Form von 1000
leider
Updates.
Leider ja. Genau, und dann ist es eine sehr andere Episode geworden als gedacht. Und ich habe dann mal zurückgeschaut, was die Folge sein könnte, die wir zuletzt zusammen gemacht haben. Und ich glaube, es war sogar mein allererster Streamcatcher im Jahr 2022.
Ach, ernsthaft?
Ich glaube, so lange waren wir beide nicht mehr zusammen im Podcast, weil du warst da ein bisschen kurz verschollen gewesen und dann haben wir nie es geschafft, irgendwas zusammen aufzunehmen.
Wir haben auch nie über Castaway gesprochen, ne?
Wollt ihr alleine sein? Dann gehe ich wieder. Also, oder?
Genau, aber ja, es ist gut, dass sich hier auch wiederum dann 2 fremde Menschen unter anderem begegnen, denn der Film, über den wir reden, der bringt auch fremde Menschen nämlich in einen engen Raum zusammen. Und zwar reden wir über die 12 Geschworenen oder im Original 12 Angry Men. Ein sehr aggressiver klingender Titel von Sidney Lumet. Und ich möchte eigentlich gar nicht mal so lang fackeln und möchte mal einfach mal direkt die Frage an euch stellen. Wann habt ihr das erste Mal aktiv von diesem Film gehört? Denn wir sind ja hier im Nachgeholt-Format und ihr seid bestimmt schon tausendfach über diesen Film gestolpert, aber habt euch den nicht angeguckt. Und dann interessiert mich nämlich eben, wann war das erste Mal und warum jetzt erst das erste Mal?
Boah, gute Frage. Also wann ich das erste Mal von dem gehört habe, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich schätze mal irgendwann, als meine Filmleidenschaft geweckt wurde, und das ist ja auch noch nicht so ewig lange her, dass ich so richtig aktiv viele Filme gucke, und da habe ich vermutlich das erste Mal von ihm gehört. Hab aber sowieso, was so Filme aus 50er, 60er angeht, noch viele, viele blinde Flecken, die ich jetzt nach und nach aufhole. Ich habe mal heute bei Letterboxd geguckt, aus dem Jahr 57 habe ich jetzt eben mit 12 Angry Men in Summe 3 Filme erst gesehen. Da ist 12 Angry Men der drittbeste von denen. Schon mal kleiner Spoiler. Nein. Deswegen, da habe ich noch einiges nachzuholen. Und macht das aber durchaus, ja, nicht mit sonderlich großem Tempo, ne? Immer mal wieder streue ich mal einen ein und dann widme ich mir wieder den aktuellen Film, weil da gibt es ja auch unzählige. Deswegen gibt es eigentlich keinen besonderen Grund, warum ich den so lange nicht geguckt habe. Jetzt habe ich ihn entdeckt, weil er ja wieder veröffentlicht wurde in so einem schönen Mediabook, in dem dann auch noch der 97er drin ist. Und das war so für mich der Anlass, den endlich mal nachzuholen.
Krischi, wie sieht's bei dir aus?
Ich kann mich gar nicht mehr, ehrlich gesagt, richtig erinnern, wann ich das erstmal konkret gehört habe. Das wird wahrscheinlich mit einem Zusammenhang entweder mit einem anderen Gerichtsfilm oder halt auch einem Film selber passiert gewesen, dass man sagt, wir sind hier nicht bei den 12 Geschworenen oder sowas. Dass das irgendwie in dem Zusammenhang mal gefallen ist, und dann hört man ja immer wieder von dem Film oder sieht ihn in irgendwelchen Listen zu den Top 100 Filmen, die man auch, wie du schon sagtest, immer mal gesehen haben sollte in seinem Leben. Und irgendwann dann mal 5er oder so für ein kleines Geld auf Blu-ray geholt und dann gesagt, so, heute ist der Tag, ich hole das Ding mal nach. Und das war auch auf jeden Fall also die Aussage hat gestimmt. Man sollte ihn mal gesehen haben. Kurz und knapp.
Das stimmt, das stimmt. Bei mir war es tatsächlich, ich bin zufällig drüber gestolpert in meiner Frühphase, da war ich so, also in meiner Frühfilmphase, da war ich so 13, 14, mal so ein bisschen rumgesappt, also nicht gesappt, sondern im Teletext oder in Programmzeitschriften nachgeschaut und dann mal gesehen, dass auf Dreisat die 12 Geschworenen lief und ich habe mal so die Beschreibung durchgelesen und ich dachte mir so, oh, das klingt ja super spannend irgendwie, die Prämisse, zu der wir auch gleich kommen, und dann habe ich mal reingeguckt und ich war so total gefesselt gewesen von dem Film und dann habe ich den irgendwie jeder Person, die ihn nicht gesehen hat, auch immer empfohlen. Ich habe gesagt, ah, schau ihn mal an, das ist super, der regt zum Nachdenken an. Habe ihn in der Schule auch mal in der Philosophieklasse, als wir mal mit uns mit über Gerechtigkeit und Justizsystem mal auseinandergesetzt haben im Abitur, habe ich den auch mal ein paar Leuten näher gebracht und selbst die waren nicht abgeschreckt davor, einen Schwarz-Weiß-Film zu sehen, weil das dann doch ein Thema war, das universell die Leute auch erreichen konnte. Und so habe ich den jetzt schon, glaube ich, ja, mehr als ein halbes Dutzend Mal schon gesehen. Zuletzt, letztes Jahr, habe ich mir auch mal auf der Leinwand auch mal gegeben, erstmalig. Zusammen mit unserem lieben Kollegen Luca haben wir uns den mal in einer Private Session im Kino mal angeguckt. Und ja, ich kann nur sagen, das könnte heute ganz spannend werden, weil ich bin gespannt, was ihr auch dazu sagen werdet zu dem Film oder was für Diskussionsanlässe es gibt. Aber schon mal spannend zu hören einfach, dass selbst so ein Film, der jetzt wirklich schon bald sein 70-Jähriges feiert, immer noch auch von, sagen wir mal so, Leuten, die sich doch intensiver mit Filmen befassen, jetzt zum ersten Mal entdeckt wird. Und das finde ich eigentlich immer super spannend, weil eigentlich ist es ja immer so ein Film, an dem man auch ähnlich wie, eigentlich schon äquivalent zu so Filmen wie Der Pate, man hat mal von dem gehört und wann schaut man den mal, wenn man mal tiefer mal so in diese besten Listen von amerikanischen Filmen schaut. Dann wollen wir mal auch direkt mal einsteigen und ich begleite euch mal eben mal kurz in diesem Film. Und zwar 12 Angry Men, 57 schon rausgekommen, wie Patrick gerade gesagt hat. Sidney Lumet, natürlich auch ein sehr renommierter Regisseur, hat ja nicht nur 12 Angry Men gemacht, hat den Oscar-prämierten Network gemacht, Serpico, Hundstage oder Dr. Afternoon im Originalen. Das sind so The Mord am Orient Express, also schon sehr eine renommierte Filmografie mit groß gefeierten Werken auch schon hingeliefert. Und 12 Angry Men war ja so einer seiner ersten großen Streiche dann gewesen und brachte auch einen riesigen Cast natürlich. 12 Geschworene natürlich, die er mit reinbringt, aber so die Crème de la Crème der damaligen Zeit, die man so hatte, sei es Henry Fonda, Lee J. Cobb, John Fiedler, Jack Warden, Joseph Sweeney, und ich glaube, mittlerweile müsste auch jeder der 12 Geschworenen auch nicht mehr am Leben sein. Also das ist, wenn man den heutzutage schaut, hört man eigentlich dann 12 toten Männern zu. Das ist irgendwie auf immer eine sehr bizarre Art und Weise, irgendwie, wenn man sich so einen älteren Film anguckt, wenn man so denkt, krass, von denen ist wirklich keiner mehr wirklich am Leben.
Mhm. Ich meine, ich hätte auch vorab noch geguckt und Jack Warden war 2006 der letzte noch Verbliebene, der am Leben war. So kurz nachdem er noch Helden aus der zweiten Reihe auch noch, meine ich, mitgespielt hatte.
Genau. Und damals ja auch tatsächlich seine Premiere auch in Deutschland auch gefeiert, auf der Berlinale 57, und kam ja auch in Deutschland ja auch im August 57 raus. Und ja, was soll man sagen, einer der meistgefeierten Filme, auch in den Top-Filmen, auf Letterboxd beispielsweise mit einem 4,6 von 5er Rating. Auf IMDb müsste er auch in der Top 250 weit oben vertreten sein. Groß gefeiert gewesen, zählt als großes Meisterwerk, und ja, ich bin mal gespannt, ob das euch erreicht.
Und wie so oft bei Filmen, die heute als zeitloses Meisterwerk gelten, war es damals ein Flop an den Kassen, ne? Das zieht sich auch durch die Filmhistorie.
Ganz genau, weil man dann doch, die Leute doch kein Interesse hatten, nach dem Zweiten Weltkrieg sich so ein Justizdrama anzugucken. Das war schon ein bisschen so in der Zeit, wo Hollywood so ein bisschen angefangen hat, auch in eine andere Richtung zu denken oder ein anderes Interessensfenster auch hatte. Mhm. Oder generell die 50er auch ein schwieriges Jahr waren, ja, auch für Hollywood, weil gerade das internationale Kino, das europäische, japanische Kino viel ausgeklügelter, viel kreativer einfach unterwegs war. Und das merkt man dann halt, dass dann auch dann solche Filme, die halt von der Kritik sehr gefeiert werden, aber vom Publikum eher zunächst erst abgelehnt wurden.
Ja.
Dann wollen wir mal direkt einsteigen in die Handlung. Und Krischi, du wolltest uns mal ein paar Sätze mal dazu sagen, worum geht es denn eigentlich in die 12 Geschworenen, in den 12 bösen Männer?
Oder wie die aggressiven Männer, habe ich sie mal, wütende Männer. Warum das so ist? Ja, warum? Also haben wir ja schon den Titel, der sagt ja eigentlich alles, es geht um 12 Geschworene. Der Film startet auch direkt in den Gerichtssaal, der ohne große Umschweife. Wir sehen die 12 Geschworenen halt in ihrem Bereich. Und Der Richter bittet die dann auch entsprechend ein Urteil zu fällen, also sich zurückzuziehen für eine Urteilsfindung. Und dann sind wir eigentlich am Haupthandlungsort schon angekommen, nämlich in diesem einen Raum, den du schon vorhin genannt hattest, wo die 12 Männer dann entscheiden sollen, halt, ob der junge Angeklagte schuldig ist oder nicht. Und direkt wird eine Abstimmung gemacht. Ja, wie schaut's aus? Vielleicht kommen wir ja direkt hier raus. Anfangs sind dann auch 11 direkt überzeugt von der Schuld und nur einer zweifelt. Das ist der Juror Nummer 8, gespielt von Henry Fonda. Und genau diesen Zweifel bringt er nach und nach in die ganze Gruppe rein und auch Einzelne immer wieder zum Wanken, wischt die auf frischer Tat. Und viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht so von der Story sagen. Da muss man sich halt, oder gibt es auch eigentlich gar nicht zu sagen, weil der Rest, der ist einfach dieses Kammerspiel. Das muss man dann wirken lassen. Es wird wärmer, es ist ein heißer Tag. Deswegen sagt der Kenan ja auch schon mal wieder zum Schwitzen bringen alles. Und das merkt man auch dann in dem Film an, dass es dann auch immer hitziger wird in den Diskussionen.
Ganz genau. Danke dir dafür, mein Lieber. Und vor allen Dingen ist es ja auch spannend, diese Ausgangssituation einfach zu erleben. Du hast diese eben 12 Geschworenen, du hast dieses System von, sie müssen einstimmig entscheiden, dass ein junger lateinamerikanischer junger Mann halt wegen Mordes verurteilt wird und es geht darum halt, ob er die Todesstrafe kriegen wird oder nicht. Und sie machen halt quasi schon direkt zu Beginn eine Abstimmung und sagen, ja, ohne groß zu diskutieren, sind wir denn alle dafür, dass er schuldig ist? Und dann, wenn es 12-0 ausgegangen wäre, wäre das Ding ja schon durch gewesen und wir hätten diesen Film natürlich nicht. Und ich finde es irgendwie ganz spannend, einfach diese Zeit zu erleben, wo man ist. Man hat diese 12 Männer, alle weiß, entscheiden über Leben und Tod. Und wie hat das für euch überhaupt generell gewirkt, dieses Setting, wie es eingeführt wird und wie auch die ersten Charaktere so mit ihren Situationen auch konfrontiert werden? Die einen sind etwas ruhiger, zurückgezogener, die anderen sind halt direkt schon im Gespräch und der eine redet zum Beispiel, dass er das Spiel lieber sehen will, dass er schnell rauskommen will und man hat schon direkt so ein Gefühl für die verschiedenen Charaktere und Dynamiken, noch bevor überhaupt diese erste Abstimmung stattfindet. Und ja, wie hat euch das eigentlich gefallen überhaupt, dass man sich für dieses Kammerspiel entschieden hat und wie eben auch Krischiger gesagt hat, das Setting halt darum geht, es ist ein Raum, das starke sommerliche Temperaturen, eine Klimaanlage, die kaum funktioniert und Männer, die eigentlich schnell den Raum verlassen wollen. Was erzeugt das bei euch direkt?
Also Kammerspiele grundsätzlich bin ich großer Fan, immer, also vor allen Dingen natürlich im geliebten Horrorgenre, aber grundsätzlich immer. Ich mag das, wenn der Handlungsort so eingeschränkt ist, dass man sich eben auf ja das, was da passiert, auf die Figuren, auf die Beziehung zwischen den Figuren konzentriert und deswegen war ich da sofort drin. Ich wusste natürlich dann auch, weil ich ja, bevor ich den jetzt vor ein paar Wochen das erste Mal gesehen habe, worauf ich mich da einlasse, ich wusste schon, dass es ein Kammerspiel ist. Ich finde, deswegen funktioniert der Film auch so gut, wie er funktioniert, dass es eben dieser eine Handlungsort ist. Und die Figuren, ja, das entblättert sich ja so Stück für Stück im Laufe der Handlung, ne? Man lernt immer mehr über, ja, so gut wie alle von denen. Die haben ja auch alle ihren Background. Hat mich immer so ein bisschen an so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel erinnert, wo man sich vorher dann seinen Charakter ausdenkt und dann versucht, ihn irgendwie darzustellen, so ein bisschen. Und grundsätzlich, dieses System ist ja auch spannend, ne? Grundsätzlich, klar, das amerikanische Justizsystem, da kann man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Reihe drüber machen, über Wohl und Weh von diesem System. Aber grundsätzlich ist dieses Jury-Konzept natürlich für so ein Filmdrehbuch oder halt ein Theaterdrehbuch oder was auch immer grundsätzlich ein sehr spannendes, ne? Und das hat hier direkt funktioniert. Mir war von vornherein klar, dass das eine sehr spannende Geschichte wird. Klar, ich wusste nicht, wie es ausgeht und es war jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend, wie es ausgeht, aber hier ist ja ganz klar der Weg das Ziel, ne?
Auf jeden Fall. Krischibi, was bei dir?
Ja, ich kann eigentlich so bei Patricks Worten dann eigentlich das Gleiche sagen. Also Kammerspiele sind eigentlich immer was Tolles, wenn man es auch gut inszenieren kann und hier funktioniert es halt ja auch dann sehr gut, weil diese Enge ja auch diese subtile Spannung ja letztendlich aufbaut. Wir müssen den Leuten ja auf die Pelle rücken, um die kennenzulernen. Hier kann sich keiner zurückziehen. Die Konfrontation, die ist immer gegeben, automatisch. Und gerade sowas finde ich dann immer spannend und macht dann auch natürlich den Film, gibt dem Film dann immer so diesen besonderen Anreiz, auch wenn dann jetzt nicht so viele Handlungsorte gibt. So haben wir aber viele Handlungsfiguren, die auch immer wieder was Frisches reinbringen. Und dann, wie Patrick sagt, so mit einem Pen and Paper einfach diese Stereotypen, die sich aber dann auch gut entwickeln, von denen man das dann nicht, die dann gar nicht so Stereotyp sind oder halt in vielleicht zur erwartende Richtung zum Teil gehen und andere dann wieder nicht. Man hat auch ein klares Gegenpolstück immer, halt mit Henry Fonda auf der einen Seite und schräg gegenüber mit Cobb dann als den dritten Juror und dazwischen halt die anderen. Und das macht es halt dann, ist so immer so eine ständige Aktion dann gegeben natürlich. Das macht dann vor allem den Reiz aus in der ganzen Geschichte. Das erkennt man ja auch direkt zu Beginn eigentlich schon.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast es ja schon erwähnt, du hast quasi dann schon direkt eigentlich diesen Clash zwischen zweierlei idealtypische Figuren, eben die Heldenfigur, die du in Henry Fonda hast, der ja diesen Juror spielt, der sagt, er ist nicht sicher, ob der Junge unschuldig ist, aber er hat Zweifel daran, dass er so schnell schuldig ist oder das, was er an Beweisen gesehen hat, für eine Verurteilung reicht. Und Lee J. Cobbs, Juror Nummer 3, ist klar dagegen. Der hat dann halt, verfolgt natürlich auch, wie man im Verlauf des Films erfahren wird, hat dann eine eigene Einstellung natürlich noch dazu, zu der ganzen Tat, wie sie entstanden sein sollte. Und ist quasi ein idealistisches Clashen, was da passiert. Und was spannend ist ja letzten Endes an der ganzen Geschichte, Patrick hat es ja schon gesagt, das Resultat ist natürlich jetzt nicht das Überraschendste, aber das Spannende ist ja letztendlich, wie schafft es ein Mann, 11 andere Menschen davon zu überzeugen, diese vom Gegenteil zu überzeugen? Welche Dynamiken sind dahinter und welche Art und Weise von Kommunikation oder von Herangehensweise, beziehungsweise was hier auch eigentlich das Originelle ist, du hast ein Justizdrama, was eigentlich schon den Gerichtsprozess schon übersprungen hat und der Gerichtsprozess selbst dann durch diese Diskussion nacherzählt wird.
Ich finde tatsächlich, aber da kann man auch drüber diskutieren, Nummer 8, also Henry Fonda im Original, versucht gar nicht, die anderen davon zu überzeugen, dass der Angeklagte unschuldig ist. Er will nur, dass dieser Fall durchdekliniert wird und sie drüber nachdenken, ne? Weil er sagt ja auch ganz am Anfang, er ist sich auch nicht sicher. Es könnte sein, dass er schuldig ist. Er will nur nicht, dass das jetzt einfach innerhalb von einer Minute entschieden wird, ohne dass die 12-mal sehr diszipliniert den ganzen Fall Stück für Stück durchgehen und drüber diskutieren. Ne? Das hätte ja durchaus auch ein anderes Ergebnis haben können und trotzdem wäre Nummer 8 quasi der in Anführungsstrichen Held unserer Geschichte, weil er eben die Zivilcourage aufweist, damit eben die anderen nicht einfach das Todesurteil unterschreiben. Ne?
Genau, das haben wir jetzt auch zum Beispiel in diesem Juror Number 2 zum Beispiel jetzt auch gesehen, in Clint Eastwoods Justizdrama Nicholas Hoult, was wir auch zu Beginn des Jahres im Kino bekamen. Da hat man ja zum Beispiel eine ganz andere Richtung zum Beispiel gewählt, aber da ging es auch sehr stark, wie ein Juror quasi den Rest versucht zu überzeugen. Also das ist eine Geschichte auf jeden Fall auch, die sich über die Justiz-Kino-Geschichte dann auch stark gezogen hat. Und das Spannende ja auch letzten Endes daran ist dann auch, wie der Fall ja auch aufgebrezelt wird. Also wir haben ja auch zum Beispiel eben Zeugenaussagen. Wir haben den Tathergang, also was, wie Behauptungen klar überhaupt nachvollziehbar dargestellt werden können. Also sei es, wie schnell kann ein älterer Herr Gang entlang laufen bis zur Haustüre? Wie ist das mit diesem fahrenden Zug? Wie kann eine Frau mit Brillengläsern von einer gewissen Entfernung sehen? Also wie zuverlässig sind Zeugen und Zeuginnenaussagen gewählt worden? Wie ist es mit der Tatwaffe? Da gibt es so viele verschiedene Aspekte und was ich eigentlich auch daran mag, ist eben wie, ich möchte schon fast sagen, eigentlich eine gewisse Gruppenmanipulation auch in Juror Nummer 8 auch hervorbringt, indem er halt bewusst halt auf diese unzuverlässigen Sachen, die halt immer wieder getwistet werden können, stark darauf eingeht und wie er ja auch dadurch auch schafft, die nach und nach andere Juroren zu überzeugen. Wie fandet ihr generell so seine Art von Taktik oder was seht ihr auch generell auch kritisch vielleicht auch an die Art und Weise, wie er auch als Held dadurch auch geframed wird?
Ja, finde ich dann, was mir immer dann durch den Kopf ging, jetzt auch noch bei meinem Rewatch, war, dass erstmal steckt er halt ja wirklich so ein, ja, ich finde schon, man sollte mal drüber nachdenken, wahrscheinlich war es, aber wir sollten ja jetzt nicht über so ein junges Leben entscheiden, also wirklich eigentlich offen ist und erst sich das Ganze aus der Diskussion hätte entwickeln können. Und im nächsten Moment zückt er eigentlich dann auch punkto mit dem Messer, dann auch so, guck mal, ich bin gestern spazieren gegangen, das kriegt man an jeder Ecke, das heißt, er hat sich ja vorher schon Gedanken gemacht und im Prinzip Detektivarbeit da geleistet. Und das hat so ein bisschen, ich dachte ja gut, eigentlich erinnert mich das, aber wobei der Film kam erst viel später, beziehungsweise das Buch ist ja auch das Urteil, wo du dann andere Zeugen manipulierst, um dein Ergebnis zu kriegen. Was hätte er davon? Dann kam dieser Gedanke. Was hat er davon? Hatte er vielleicht da eine Verbindung zu, dass er dann ihn auch dann unschuldig rauskriegen möchte? Das hat sich ja dann gar nicht so gezeigt.
Ich finde das witzig, dass der Film ja im Grunde nur funktioniert, weil das Drehbuch sich ausgedacht hat, dass der Pflichtverteidiger kacke ist, ne? Weil im Grunde alles, worüber die Zwölf da reden, hätte bei einer vernünftigen Verteidigung auch schon während des Prozesses irgendwie auffallen müssen, ne? Wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Aber klar, da wird dann gesagt, ja, das war ein Pflichtverteidiger, der will nur sein Geld anstreichen, keine Ahnung, der hat sich nicht damit beschäftigt. Ne? Das ist dann so ein kleiner, kleiner Drehbuchwink, damit die Geschichte überhaupt losrennt. Und das ist ja dann im Grunde, also ich habe das auch nicht so wahrgenommen, dass Nummer 8 da irgendwie versucht zu manipulieren, sondern wirklich einfach so ein bisschen, ja, sich nicht damit abgeben möchte, dass so eine wichtige Entscheidung unüberlegt getroffen wird. Ne? Das ist ja dann auch der Grund, weswegen dann der ältere Herr, der neben ihm sitzt, die Nummer 9, dann der erste ist, der ihm so ein bisschen zustimmt. Ne? Und dann ist das ja so ein bisschen schneeballartig, verselbstständigt sich das ja dann, und in der Diskussion werden es dann immer mehr.
Genau, genau. Und man muss ja auch sagen, das Drehbuch und auch die Geschichte beschäftigt sich ja auch mit einem Problem, was zum einen natürlich immer noch sehr aktuell ist und halt gleichzeitig auch für die Zeit natürlich spricht, die, warum es überhaupt diese Absurdität überhaupt von Diskussionen auch gibt, weil warum will man diese Entscheidung schnell treffen, weil das Opfer beziehungsweise der Täter in dem Fall halt eben Migranten sind. Es sind halt dementsprechend keine weißen Amerikaner, die vor Gericht stehen, sonst würde da, glaube ich, der Diskussionsverlauf ganz anders stattfinden, sondern man redet natürlich hier auch, man legt ja quasi ein Zeugnis hin zu dem Rassismus ja auch der Zeit, und das wird ja auch aktiv ja nicht nur durch eben Lee J. Cobbs Figur befeuert, sondern man hat das auch eben durch diverse andere Juroren, zum Beispiel, ich meine, das müsste, glaube ich, Juror Nummer 7 sein, also Jack Warden selbst, der auch noch später diese riesen Hasstirade hält, wo jeder Einzelne sich ja auch dann seinerseits auch umdreht und ihn dann auch einfach ignoriert, was ja auch eine super effektive Szene auch heute noch ist, um halt jemand, einen Rassisten quasi damit zu entmündigen und auch quasi zum Schweigen zu bringen. Das ist, denke ich mal, auch einfach sehr effektiv, dass man das Umfeld dieses Gerichtssaals bzw. des geschworenen Raumes dann nutzt, um genau solche Fälle dann oder solche Probleme, die in Amerika ja vorherrschen und auch immer noch da sind, zu diskutieren und zu debattieren.
Ja, Nummer 9. Umso schlimmer. Ja, ist Krischi.
Wollte nur kurz sagen, es war Nummer 9, der Ed Begley Senior. Der sitzt ja neben dem alten Mann, Jack Warden sitzt ja am Kopf.
Ja, Jack Warden war der Marmeladentyp, ne?
Stimmt, ja, hier stimmt. Der zum Baseball.
Das Fähnchen im Wind.
Nee, das Fähnchen im Wind ist wieder, das ist ja der Nummer 11, 12, irgendwie so.
Aber ist er nicht der, der dann quasi, als er merkt, dass das Ganze so ein bisschen doch in die andere Richtung kippt, dann einfach mitmacht, weil er schnell will, dass das doch einigermaßen schnell...
Genau, damit er zum Baseball möchte, ist auch ein Fähnchen im Wind. Da haben wir zwei davon. Wir haben ja noch den Werbemann, den Marmeladenmann mit der Brille, der sitzt vorne an, und Jack Warden direkt an dem Ventilator.
Ja, stimmt. Ja, genau. Jetzt habe ich auch die Reihenfolge wieder im Kopf.
umso schlimmer, dass wir jetzt hier fast 70 Jahre später sitzen und der Rassismus immer noch der Hauptantrieb eines Remakes wäre, wenn der in 2025 stattfinden würde, ne?
Ja.
Absolut, ja. Absolut. Und wie gesagt, wir erleben es ja immer noch, dass selbst bei solchen Gerichtsurteilen halt sowas eine Rolle spielt. Ich meine, Camus hat darüber ja auch einen Roman geschrieben, wo die Absurditäten halt darüber diskutiert werden, dass ein Mann eher dafür vor Gericht belangt wird, dass er am Grab seiner Mutter halt nicht genug getrauert hat, als dass er einen arabischen Menschen halt erschossen hat. Hier ist es dann quasi genauso. Hier beschäftigen sich die Geschworenen eher, was mit dem Spiel heute Abend passiert, und auch ist es so heiß, als dass wirklich ein Leben eines jungen Mannes auf dem Spiel steht. Und gleichzeitig ist es dann auch ein Dekret natürlich auch dafür, wie die Philosophie auch dahinter steht, hinter diesem ganzen Justizsystem. Also, wer sind diese 12 Männer, die darüber entscheiden dürfen? Wie werden sie ausgewählt? Warum dürfen sie darüber reden? Warum wird hier nicht befragt, wie sie denn zu Migration zum Beispiel stehen? Wie stehen diese generell zu lateinamerikanischen Menschen? Und sowas ist ja auch heutzutage, was ja in anderen gesprochenen Filmen zum Beispiel gerne mal ausdiskutiert wird, dass dann ja auch solche eliminiert werden, wenn sie halt irgendwie voreingenommen sind. Und hier ist es ja noch quasi gerade noch die Zeit, wo man über solche Vorurteile gar nicht überhaupt diskutiert in der Vorauswahl.
Ja, genau. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen selbstverständlich gewesen in der Zeit. Und da kriegen wir auch gar nichts von mit. Ne? Wir starten ja quasi dann direkt schon zum Zeitpunkt, wo gesagt wird, hier geht mal bitte in eure geschworenen Zimmer und fällt das Urteil. Deswegen über diesen Auswahlprozess kriegen wir ja gar nichts mit. Das ist ja dann im Remake genauso. Aber ja, das ist definitiv sehr, sehr spannend. Ich finde das auch, ich meine, der Originaltitel sagt das ja, 12 Angry Men, ne? Ich finde tatsächlich hier einmal den deutschen Titel ein bisschen passender irgendwie. weil er eben doch nicht so viel vorwegnimmt. Gut, 12 Angry Men nimmt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel vorweg, ne? Aber wie häufig diskutieren wir über eingedeutschte Titel, die dann irgendwie den Film durcherklären müssen, damit das deutsche Publikum auch checkt, worum das geht.
Die 12 Geschworenen, es ist heiß, wir werden sauer. Die Diskussion wird hitzig, weil draußen die Hitze herrscht.
Die 12 Geschworenen, ein hitziges Gefecht.
Oder so, ja, genau.
Wie persönlich, also wie fandet ihr generell die Art und Weise, wie der Film dadurch strukturiert wird, dass halt immer nach und nach ein Charakter quasi in den Vordergrund gerückt wird und quasi seine Begründung dazu genommen wird, als Diskussionsgegenstand zu gelten? Also zum Beispiel einer der Juroren zum Beispiel hängt sich sehr an der Thematik auf mit seiner Aussage, dass er im Kino war und nicht den Film benennen konnte beispielsweise. Oder halt bei dem anderen geht's dabei, dass sich auf die Zeugen und Zeugenaussagen verlässt und dann Henry Fonda quasi immer diese Argumente dann versucht auseinanderzunehmen. Wie fandet ihr das als Grundstruktur eigentlich, um sich durch den Film quasi dann immer durchzumähen?
Ich glaube, ist auch einfach notwendig irgendwo, ne, dass da jeder so seinen eigenen Angriffspunkt hat. Und ich glaube, das ist auch in der Situation, gut, jetzt kann man das nur hypothetisch sprechen, weil wir waren, glaube ich, alle drei noch nicht in der Situation, Geschworener zu sein in einem Gerichtsprozess. Aber es ist ja, wird ja schon offensichtlich, dass zumindest 11 unserer 12 Männer hier schon vorab sehr schnell ein Urteil gefällt haben, allein schon, weil sie gesehen haben, dass das eben ja kein US-Amerikaner ist, der da auf der Anklagebank sitzt. Da haben vermutlich einige von denen schon direkt ihr Urteil gefällt und haben dann einfach nur noch nach Bestätigungen in der Beweisführung gesucht, ne, und haben dann vermutlich alle so ihren kleinen, ja, Indiz oder ihr kleinen Beweis gefunden, ab dem sie dann gesagt haben, jawohl, ich wusste ja von Anfang an, er ist schuldig. Ne? Und das ist dann das, was sie am Ende dann in die Diskussion mit einbringen. Und ist hier natürlich notwendig, dass die Diskussion weitergehen kann. Ne?
Absolut. Und vor allen Dingen ist es ja auch spannend eigentlich, wie die eigene Wahrnehmung auch dadurch beeinflusst wird und wie jeder auch einen anderen Begriff von Wahrheit letzten Endes verfolgt. Also, ne, man kann sich natürlich die philosophische Frage stellen, was ist Wahrheit und wie verhält sich Objektive mit subjektiver Wahrheit? Und das wird auch hier genau demonstriert. Sowohl an den Zeugenaussagen als auch hier, wie jeder andere das Gericht empfunden hat oder die Aussagen empfunden hat, wenn auch solche Fragen gestellt werden, ja, wie zuverlässig hat denn die Aussage geklungen? Man sagt, ja, sehr, sehr überzeugend, ich habe ihr direkt geglaubt und so. Und der andere sagt, nein, ich habe ihr eigentlich nicht so ganz geglaubt. Und da merkt man, wie jeder sich natürlich auch durch ihre Vorurteile aber eine eigene Wahrheit irgendwo konstituieren und dann anfangen zu darüber nachzudenken, oh, warte, könnte das wirklich, weil ich gerade vielleicht am Gericht gesehen habe, vielleicht das andersherum auch gesehen werden. Ich finde, das ist auch irgendwie eine interessante Studie halt über menschliche Wahrnehmung und wie quasi Wahrheit auch quasi anders wahrgenommen werden kann, wenn man sie halt auch nicht selber von als subjektive Person auch wahrnehmen kann, weil das halt eben immer aus der Sicht von einer anderen Person empfunden wird.
Genau, ja, weil du ja die 12 subjektive Perspektiven auf, ja, vermutlich die eine Wahrheit, die man aber eben auch sowohl am Ende, am Anfang als auch am Ende des Gerichtsprozesses einfach nicht kennt. Ja,
oder auch nicht nur Perspektiven, sondern auch Motivationen, ne? Manch einer hat ja gar keine Perspektive, sondern einfach nur die Motivation, ich möchte jetzt hier raus wegen meinem Baseballspiel. War noch nie bei sowas dabei. Wie macht man das denn? Oh, alle sagen schuldig, ja, dann will ich jetzt nicht der sein, der hier rausragt. Dafür bin ich zu schüchtern und so weiter und so fort. Also wie bei jedem merkt man ja, während des Films kriegt man immer mehr auch dann von denen mal preisgegeben. Und dann ist es nicht nur die Perspektive, sondern einfach die Motivation, die dann auch immer mehr Sinn ergibt. Ach, okay, deswegen hat er vielleicht schuldig, weil er es dann so gesehen hat oder weil er halt in der Richtung motiviert ist.
Genau. Und spannend ist dann ja auch gleichzeitig auch zu beobachten, wie er auch zum Beispiel auch die harten Schalen dann immer weicher werden lässt und wie er sie dann entweder gegen ihre eigenen Argumente entledigen kann und dann die auf seine Seite zieht oder auch dann irgendwann mal Leute durch die Beobachtung der ganzen Dynamik dann auf einmal plötzlich gegenschwenken und teilweise auch dafür kritisiert werden, weil dann irgendwie behauptet wird, ja, vor 5 Minuten hast du noch geglaubt, dass er schuldig ist, jetzt bist du auf einmal dir nicht mehr sicher und da so, ja, ich habe meine Meinung eben geändert.
Und ja, das ist selbst 70 Jahre später für Leute noch sehr schwer zu verdauen, ne, dass sich Meinungen ändern können und Einstellungen ändern können.
Ja, genau. Und es ist wahnsinnig, wie Debattenkultur auch einfach durch diesen Film auch dargestellt wird und wie, ich sag mal so, in dem Fall ist das Ganze ja auch trotz der ganzen Schreiereien irgendwo noch überwiegend sachlich, bis auf gewisse kleine Spitze, die es natürlich noch gibt und ein, zwei Ausraster wie Ich bringe dich um natürlich, was ja auch eine sehr ikonische Szene natürlich ist mit DJ Cobb und Henry Fonda, um ihnen einen generellen Schritt zu beweisen. Und das ist ja auch eigentlich das Spannende. Wie kriegt eigentlich DJ Cobb diesen wirklich harten Kern, der sich eigentlich durch gar nichts beeinflussen lässt? Wie kriegt man eigentlich Dinge geknackt? Weil DJ Cobb ist ja, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, das Prinzip von einem sehr rechtsbezogenen Menschen, also jetzt rechtsidealistisch gesprochen, der sich durch keinerlei Wahrheit, durch keinerlei Meinung eigentlich unterdrücken lassen möchte, seine Meinung nicht ändern möchte, quasi wie mit jemandem, mit dem du im Internet diskutierst und der auf seine Meinung beharrt. Ne? Der ist ja wirklich, wirklich quasi genau das Mensch gewordene Facebook, YouTube, Twitter-Kommentar letzten Endes, um es mal sehr salopp zu formulieren. Und dann finde ich, das hatte ich bei meinem letzten Watch gehabt, dann hatte ich so ein bisschen die Erleuchtung gehabt, quasi ist eigentlich jeden einzelnen Geschworenen, den er auf seine Seite ziehen kann oder jedes Argument, was er zerpflückt, einen Schritt näher, um halt auch irgendwann mal die LJ Cobb Juror Nummer 3 halt auch zu brechen. Weil wirklich jedes Mal, wenn dann der Umschwung kommt, auch an seiner Reaktion das bemessen wird, wie er dann merkt, okay, irgendwie die Seiten drehen sich irgendwann mal gegen mich und ich werde immer weiter in der Unterzahl dann sein und irgendwann mal bin ich dann nur noch der Einzige, der übrig bleibt. Und bis dann natürlich dann der endgültige Moment kommt. Ich finde, dass dieser Aufbau generell, wie wirklich jede einzelne Etappe halt dazu dient, ihn irgendwann mal auch auf die Seite dann zu kriegen, ist eigentlich so quasi das Herzstück des Films, würde ich sagen.
Ja, genau. Das ist quasi so der große Arc drumherum, ne? Wie er einfach Stück für Stück die Fassade bröckelt, er sich auch inhaltlich dann irgendwie in Widersprüche verheddert und man dann spätestens bei dieser einen heftigen Konfrontation dann eben merkt, dass er einfach quasi seine eigene Lebenssituation jetzt hier auf die Situation im Gerichtssaal projiziert und das ist ja dann der Moment, in dem er dann bricht, ne? Und dass er auch nachhaltig gebrochen ist, sieht man ja dann tatsächlich auch in der letzten Szene, ne?
Genau, wo dann auch die eigene Motivation ja auch von ihnen aufgedeckt wird,
genau.
Woran es genau liegt, weil ne, für die Leute, die auch, um das nochmal zu erklären, die vielleicht den Film länger nicht mehr gesehen haben, er hatte nämlich selber eine problematische Beziehung zu seinem Sohn gehabt, mit dem er sich wahrscheinlich entfremdet hat oder mit dem keinen Kontakt mehr hat und er kann es nicht nachvollziehen, wie ein Kind halt seinen eigenen Vater töten kann.
Du Streich!
Genau, weil wir da noch zu einer Zeit leben, in der das Familien, die klassische ja, atomare Familie, wo das Familienoberhaupt als die Respektsperson angesehen wird und es nicht fassen kann, dass sich ein Kind so gegen das eigene Elternhaus auflehnt oder gegen seinen eigenen Erziehungsberechtigten.
Auf der anderen Seite hat er sich ja, oder war das nur im Remake, da bin ich mir nicht mal hundertprozentig sicher, denn auf der anderen Seite hat er sich ja auch gefreut, erzählt er, als sein Sohn dann endlich mal in Anführungsstrichen zum Mann geworden ist und ihm eine gegeben hat, ne?
Ist im Original auch.
Okay, ja, das wusste ich nicht mehr genau, ne? Das ist ja schon genau einer der Widersprüche, in denen er lebt, ne? Dass er eben das darauf projiziert, dass nicht glauben kann, dass man sich so gegen seinen Vater auflehnt und selber war das der Moment, an dem er seinen Sohn akzeptiert hat, als er sich gegenüber dann auch handgreiflich aufgelehnt hat.
Genau. Und dann ist es natürlich dann ein großer Moment dann, wenn er auch irgendwann mal dann wirklich auch sagt, dass er halt für nicht schuldig stimmt und er auch dann der letzte Tropf dann auch auf ein heißes Wasser gefallen ist und boom, alle sind überzeugt und das Leben eines jungen Mannes, es wird natürlich nie bewiesen, ob er wirklich den Mord begangen hat oder nicht. Das ist ja auch das Clevere an dem Film und auch vielleicht auch das Tragische an diesem Justizsystem, dass du halt nie wirklich an diese Wahrheit herankommen wirst, weil Leute entscheiden halt basierend auf, was sich im Gericht halt vorgetragen wird oder was im Gericht zulässig ist für was als Beweis gilt, weil das ganze Justizsystem halt darauf aufgebaut ist, halt auch genau Mörder quasi auch gehen zu lassen in dem Fall. Also das ist genau diese Vielschichtigkeit, die der Film ja auch braucht und die man ja auch auf uns schön projizieren kann, damit wir auch schön drüber nachdenken können.
Absolut, ja. Absolut. Jetzt haben wir viel über die Geschichte und über die Dinge gesprochen, die da passieren. Du hast ja eingangs gesagt, das ist vielleicht für manche und das als einen der Gründe benannt, dass doch viele Leute solche in Anführungsstrichen alten Filme nicht nachholen, dass der in Schwarz-Weiß ist. Und das ist ja ihr durchaus auch so. Ich glaube, hier ist die Hürde dann eine kleinere, um sie zu überspringen, weil es eben ein Kammerspiel ist. Ne? Hier passiert eh nicht viel mit Farben, weil man sich die ganze Zeit in diesem einen verdammten Raum aufhält. Ich finde den aber auch aus heutiger Perspektive, vor allen Dingen auch im Vergleich zum 97er, da kommen wir gleich zu, großartig gefilmt, und der sieht auch heute, auch vor allem, ich habe den ja in dieser UHD-Fassung von Cape Light gesehen, die sie jetzt veröffentlicht haben, sieht der großartig aus. Und das Ganze ist auch sehr schön eingefangen und das unterstreicht auch so ein bisschen den Spannungsaufbau. Ne? Am Anfang, klar, siehst du schon, da ist es offenbar heiß drin, das sagen sie ja auch alle, heißester Tag des Jahres, und dann ist die Klimaanlage ausgefallen und alle fangen an zu schwitzen, bis auf zwei, die nicht schwitzen. Das nimmt ja im Laufe des Films zu. Ne? Dann am Anfang wird da auch viel, ja, ein bisschen mit Weitwinkel gearbeitet. Hinterher ist es dann eher ein bisschen wackeliger und viel näher dran an den Figuren. Ne? Das Licht wird immer nimmt ein bisschen ab, weil der Tag ja auch vorübergeht. Ne? Und die ganze Cinematografie zahlt eben auf diesen Spannungsaufbau ein. Und das fand ich vor allem beim 57er, ja, hat ihn auch so, ja, kinomäßig, ja, zeitlos werden lassen, finde ich. Eben vor allen Dingen auch im Vergleich zum 97er.
Ja, genau. Das muss man natürlich auch sagen. So wie die Single Location angewendet wird und wie halt drumherum gefilmt wird und wie halt generell ein Raum mit 12 Menschen halt trotzdem so eine dynamische Kameraarbeit, so schön Blocking, also wie die Figuren selbst aufgestellt werden und wie halt quasi eigentlich 12 Menschen an einem Tisch sitzend abgefilmt wird und es trotzdem halt spannend wird und nie langweilig sein kann, was natürlich große Gefahr ist eben und was auch gerade vielleicht jüngere Menschen abschrecken könnte oder Leute, die halt eben nicht gerne alte Filme gucken, abschrecken könnte, wenn man denen das zeigt. Es hätte jederzeit auch anders angehen können. Das sieht man auch natürlich, dass ein Sidney sich auch wirklich ausführlich Gedanken gemacht hat, es eben auch nicht wie ein Theaterstück aussehen zu lassen, sondern schon die filmische Qualität mit reinzunehmen.
Ja, absolut. Und ich meine, der hier für die Kamera verantwortliche Boris Kaufman, der war ja zu dem Zeitpunkt schon mit dem Oscar ausgestattet. Ne? Ich weiß nicht, hast du Die Faust im Nacken gesehen oder hat einer von euch den gesehen?
Ja, On the Waterfront mit Marlon Brando.
Okay, genau. Also das war durchaus damals auch schon im Vergleich zu Lomé, das war ja, glaube ich, dann sein erster Langfilm, aber der Kameramann war da quasi schon weit davon entfernt, unbeschriebenes Blatt zu sein, und ich finde, das merkt man dem Film auch an.
Ja, genau, und da merkt man halt auch einfach, dass auch zu der Zeit, wenn man sich auch damit intensiver befassen will, solche Filme auch sehr schöne visuelle Konzepte und Kamerafahrten hatten oder generell Sachen gemacht haben, die man vielleicht auch nicht erwarten würde zu der Zeit, wo man denkt, ach, das ist eigentlich schon für was fast zu modern, um halt eigentlich in so älteren Filmen eingesetzt zu werden. Das ist immer wieder etwas, wo ich selbst überrascht werde, wenn ich in die 20er, 30er, 40er, 50er bei Filmen auch eintauche, und das ist ja auch immer das Schöne, dabei einzutauchen. Und 12 Angry Men ist ja auch immer ein Musterbeispiel auch dafür, wie man das Maximum auch aus dem Geringsten machen kann.
Mhm.
Wie siehst du das, Krischi?
Ja, gut. Eigentlich habt ihr schon alles da gebracht. Also es ist wirklich, ja, ikonischer geht's eigentlich gar nicht auf so engsten Raum, ne? Wenn du dann halt vom Weitwinkel immer enger und auch diese Enge dann halt bringst, diese Hitze. Und auch wenn es schwarz-weiß ist, gerade dieses Schwitzen, man erkennt es ja trotzdem auf den Shirts und so weiter, wie heiß die, nicht nur von der Temperatur ist da drin sind, sondern weil ja auch das ganze Gespräch teilweise immer hitziger wird. Und mein Lieblingsmoment ist dann auch, wenn Nummer 4, der noch so schön ankündigt, ich schwitze nie, dann auf einmal den dann so blank zieht, dass dann auf einmal so diese Schweißperle da oben richtig darunter blubbern siehst. Und das ist großartig einfach. Da bist du einfach in dem Moment so erwischt. Das ist
ein Genugtuung.
Halt, ja, aber das ist dann halt auch der Punkt, warum es dann halt so ikonisch ist, ne? Mit den geringsten Mitteln, wie du gesagt hast, dann aber das Maximum rausholen. Und das sind so diese Kleinigkeiten. Ne? Du machst gar nicht viel. Da hast du dem einfach, keine Ahnung, mit einer Pipette einen Tropfen oben drauf gesetzt und dann kommt das dann da so runter gesprudelt. Also ich finde es einfach nur daher auch sehr großartig. Und auch immer zwischendurch diese Pausen, die dann kommen und dann mal kurz immer kleine Gespräche auffangen am Fenster, es regnet. Ach, wissen Sie, damals mit meiner Rugby-Mannschaft und dies und das. Das sitzt einfach vorne und hinten. Also das Schwarz-Weiß, ja gut, bin ich auch damals ein bisschen drauf reingefallen, muss ich zugeben. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass es ja Schwarz-Weiß ist. Hab das Cover gesehen, da ist da mit Farbe noch drauf auf dem Filmplan.
Ja, Cover.
Genau, und dann was denn an so, ach, der ist ja Schwarz-Weiß. Na ja, gucken wir jetzt. Jetzt ziehen wir es auch durch. Und tatsächlich hat es mich dann nie zu einem irgendeinem Moment wirklich gestört. Ich meine, es gibt ja genügend schöne Klassiker, die man sich auch in Schwarz-Weiß sehr gut geben kann. Jedes Jahr zu Weihnachten, sage ich dann nur. Kommt dann auch, ist das Leben ja, schön.
Naja, nämlich prätentiös, aber ich bin halt auch ich habe meine Schwäche für Schwarz-Weiß einfach und das zeigt sich auch immer wieder, weil da dort einfach nochmal mehr herausgefordert wird, einfach wieder mit Licht, mit Schatten, mit den notwendigen Szenenbild einfach auch spielen muss, um da halt auch gewisse Stimmungen vorherzubringen und das ist halt einfach auch meisterhaft in dem Fall durchgebracht. Und was man natürlich noch zu dem Film dazu adden muss, der Film hat seine Inhalte, hat seine Themen, hat seine Kameraarbeit, aber getragen wird es natürlich durch 12 formidable Performances, 12 Charaktere, absolut, die alle durchaus ihre Eigenheiten haben, alle sind direkt, wenn man deren Gesichter sieht, weiß man direkt, okay, das ist der Typ, der hat das und das gemacht, der ist direkt, man kann es direkt am Gesicht erkennen, welche Charaktereigenschaft er hat, wie er, welcher Motivation er herangeht, alle sind halt eben tiefergehend und mehrdimensional halt auch ausgestattet. Und das ist auch ein Kunststück, halt 12 Charaktere halt so zu erzählen, weil manche Filme scheitern ja schon an 2 Charakteren.
Ja, so, genau. Und vor allen Dingen, weil sie ja quasi die Eigenheiten ihrer Figur, sie haben ja gar nicht sonderlich viel Handwerkszeug, um die darzustellen, ne? Allein weil es ein Kammerspiel ist, allein weil es in einem Raum stattfindet, allein weil es ja quasi auch noch in Echtzeit alles stattfindet, ne? Da musst du das ja über Mimik, Gestik, über die paar Worte, die du in der Diskussion beiträgst und so, musst du das ja darstellen. Das heißt, damit du diese Geschichte, dieses 12 geschworenen Drehbuch vernünftig darstellen kannst, brauchst du da auch einfach 12 wahnsinnig gute Schauspielende, ne? Um das einfach realisieren zu können.
Absolut. Wer ist denn euer Favorit?
Regie, magst du erst oder soll ich?
Also einfach der Favorit von den 12.
Ja, genau. Also wer war für euch so der, wo ihr dachte, wow.
Das schwankt so zwischen, so ein bisschen zwischen zweien. Also ich finde ja Nummer 9 finde ich ja super, den Opa, weil der da, den fangen sie ja auch so richtig schön mit dem Close-Up dann jedes Mal ein, wenn er den dann anguckt in diese Diskussion. Das ist einfach nur großartig. Ich mochte aber auch einfach so als diesen Sidekick, sage ich jetzt mal, Jack Klugman eigentlich, das ist die Nummer 5, glaube ich, der dann auch erst dann schuldig, vielleicht dann auch, deswegen sagte ich auch von mit der Motivation, bei dem kommt dann auch erst raus, ja, ich stamme aus diesem Milieu, na und später dann auch mit dem Messer so, ich komme ja aus dem Milieu, wie sie ja wissen, und da würde man nie von da, viel zu wenig Zeit, sondern man würde von so zustechen, fand ich irgendwie in dem Moment einfach so genial, dann einfach so das, was er als Schwäche eigentlich anscheinend selber so zuerst gesehen hat, zu einer Stärke zu machen, um das Ding dann auch nicht nur aus Trotz das Ganze umzureißen, sondern auch ein bisschen fundiert. Das hat mir gut gefallen, aber doch Nummer 9 ist dann noch ein ganz knappes Stück dann da vorne, ist noch mein Favorit.
Ja, würde ich glaube ich mitgehen. Nummer 8 ist natürlich so ein bisschen die obvious choice, ne, weil der das Ganze so ein bisschen antreibt. Bei der Nummer 8 gehe ich dann aber tatsächlich eher mit Jack Lemmon, also falls wir das jetzt zwischen miteinander vergleichen wollen, weil einfach das Spiel von Jack Lemmon ist eins, was mir immer wahnsinnig gut gefällt. Ansonsten, aber das liegt auch eher an den Schauspielenden Nummer 4. Weil, wie gesagt, ich bin noch nicht so tief drin, was so Filme aus den 50er, 60er, 70er angeht. Deswegen kannte ich, auch wenn das schon ein bisschen schwierig ist, sich anhört, E.G. Marshall halt als ja, Großvater Griswold hauptsächlich. Deswegen hat mich das sehr gefreut, ihn hier zu sehen. Und ich meine, im Remake Armin Müller-Stahl ist einfach eine Erscheinung, ne? Das ist einfach, das hat mir wahnsinnig imponiert, auch wenn natürlich die Figur des ja sehr analytischen Börsenmaklers, der nie schwitzt, ne, und so, das ist jetzt nicht die spannendste, aber allein wegen der Schauspielenden hat mir das, glaube ich, am meisten gefallen. Wie ist denn bei dir, Kenan?
E.G. Marshall darf man nicht unterschätzen, der ist ja auch der Präsident in Superman 2.
Ja, okay. Ja, stimmt.
Ich war tatsächlich, also klar, die Obvious Choice ist mal weg. Ich mochte total auch so diese beiden Vor-Kopf-Charaktere. Also Jack Warden einmal, der hat diese sehr nonchalante Art richtig schön rübergebracht. Und auch wir, ich mag halt Pieces-of-Shit-Charaktere einfach. Ich mag es einfach, wenn sie so richtig Unsympathen sind und dann irgendwie sich trotzdem in diese Gruppendynamik mit einfügen. Ich finde, der hat das wunderbar gemacht und auch gleichzeitig, ja, Juror, wer war es nochmal? Nummer 1 müsste das gewesen sein, der das Ganze auch genau das geleitet hat. Ich fand es irgendwie interessant, so welche Art von Ruhe der ausgestrahlt hat und wie er auch irgendwie diese ganze Sache mitgeleitet hat. Irgendwie ein sehr unterschätzter Charakter, finde ich irgendwie.
Auch mal ganz lässig zur Tür. Hier, ich brauche das. Hier, können Sie wieder haben. Kurz mal eine Kippe an. Ach ganz nee, genau. Da machen Sie doch den Scheiß selber. Ja, ne? Ah, komm, machen das doch ganz toll. Machen Sie doch weiter.
Und bei der Nummer 7 finde ich es auch im Remake mit Tony Danza großartig besetzt. Dem nehme ich das zu 100% ab, so der schmierige Vertretertyp zu sein.
Ja, Patrick, wurde schon das Feuer auch schon eröffnet für William Friedkins Remake. Wollen wir da mal auch direkt mal reinspringen?
Ja, können wir gerne machen.
Ja, 12 Angry Men, William Friedkin kennt natürlich jeder, einer der, ja, großen Provokateure der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit The Exorcist, French Connection, Sorcerer, Cruising, große Filme gemacht, starb auch jetzt erst vor 2 Jahren. Ein Filmemacher, den ich sehr respektiere und sehr mag, hat sich dann hier an diesen Stoff herangewagt und hat einen Farbremake draus gemacht und auch sehr große, also aus heutiger Sicht sehr große Namen auch mit dabei gehabt, angefangen mit eben Courtney B. Vance, Ich gehe die Reihenfolge gerade mal durch. Courtney B. Vance, Ossie Davis, George C. Scott, Armin Müller-Stahl, Dorian Harewood, James Gandolfini, Tony Danza, Jack Lemmon, Hume Croen, Michael T. Williamson, Edward James Olmos, William Peterson, genau. Und das sind die Geschworenen, die du dabei hast. Und ja, wie wir schon gesagt haben, Juro 8, die Henry Fonda-Charakter ist halt eben Jack Lemmon. Ne, kennt man ja auch alle, Apartment. Manche mögen es heiß, der Player, JFK, wie heißt nochmal, Felix und Oscar.
Glenn Ross.
Ja. Und dann halt auch interessant, dann halt eben so ein George C. Scott als Juro Nummer 3 zu kriegen, als Gegensatz. Ein Tony Danza, den du gerade erwähnt hast, als Jack Warden-Verschnitt. Und dann aber auch gleichzeitig eben People of Color halt auch mit reinzubringen. Also schwarze Protagonisten, wie ich es ja auch am Anfang erwähnt habe, 12 weiße Männer. Hier hat man jetzt eben, wie viel waren es? Drei oder vier,
ja. Ich glaube drei.
Ich zähle auch gerade mal durch, so vom Kopf her.
Es sind vier. Mhm. Genau, mit reingebracht. Also da hat man dann schon mal eine gewisse diversere Sicht, da hat man auch gezeigt, dass die Zeiten sich auch dann verändert haben. Die Gesetze haben sich auch verändert, eben, dass auch halt eben schwarze Menschen dann als Geschworene dann teilnehmen können. Die Jim Crow-Zeit ist vorbei. Civil Rights sind dann in den 60er Jahren passiert. Ne? Das
ich habe gehört, irgendwie was am sorry.
Genau, man muss ja bedenken, 57 gab es den Civil Rights Movement March, in dem Fall noch nicht, das war alles vor Malcolm X, vor Martin Luther King und das hat dann eben auch nochmal neue Dynamiken reingebracht und vor allem ist es dann interessant auch quasi, dass dann zum Beispiel auch eben so ein Juror Nummer 10 dann zum Beispiel halt auch eben von einen schwarzen Darsteller, zum Beispiel von Michael D. Williamson besetzt wurde, der ja quasi eigentlich, wo man erwarten würde, da eigentlich einen Weißen erwartet. Hätte es Dalton Friedkin hätte schon Gedanken gemacht, okay, hier bin ich mal ein bisschen subversiver.
Ja, absolut. Also ich finde, er hat du hast es eingangs zeitlos genannt und das ist es ja eigentlich, dieses zeitlose Drehbuch, einfach perfekt in das Gefüge der Ende, ja, altes Jahrtausend geführt, ne? Eben mit der diversen Jury, mit so ein bisschen noch anderen angedeuteten sozialen Konflikten, eben mit den Themen, die damals im Amerika 1997 irgendwie diskutiert wurden und da aktuell waren. Und ich glaube, das kann man einfach in jeder Epoche machen, weil eben dieses Drehbuch, wie du es gesagt hast, so zeitlos ist. Ich habe mir auch dann, nachdem ich das Remake gesehen habe, mich mal gefragt, wie das denn heute aussehen würde, wenn wir 2025 ein Remake von Die 12 Geschworenen bekämen. Da wären vermutlich manche Themen, die da verhandelt werden, noch gleich, aber da wären durchaus auch andere Sachen mit drin und ich glaube, das würde auch problemlos funktionieren. Klar, die offensichtlichen Änderungen, die er vorgenommen hat, ist einmal eben die Diversität in der Jury, klar. Dann ist es kein Schwarz-Weiß-Film mehr. Ne? Es ist ein offensichtlichen TV-Film fürs TV gedreht. Ne? Das sieht man ja auch am 4:3 und so. Und eben der Cast ist dann jetzt aus heutigerer Sicht eben mit bekannteren Gesichtern versehen, wenn man eben noch nicht so tief in der in der Filmgeschichte gegraben hat. So ein James Gandolfini von Sopranos, so ein Tony Dancer, Jack Lemmon, Armin Müller-Stahl. Das sind alles sehr bekannte Gesichter, auch wenn man eben noch nicht so die 50er, 60er erkundet hat. Und das sind so, finde ich, so die Hauptunterschiede an der Intensität und der Spannung des Drehbuchs. Hat sich ja eigentlich nichts geändert, da hat er ja keine großen Anpassungen wurden da vorgenommen, ne?
Genau, inhaltlich verändert sich ja davon eigentlich nicht viel, nur dass wir halt eben andere Schauspieler jetzt dadurch erleben und halt eben auch andere Arten von Schauspielern dann miterleben können. Man kann halt eben nochmal nachdenken, hat er denn genug Beiträge liefert, die halt auch irgendwie zeitlich dann auch eben passen, also gerade wenn man über Rassismus spricht und zum Beispiel welche Figuren darüber auch über den Rassismus sprechen und über konservative Ansichten und nicht konservative Ansichten. Wie habt ihr das gefunden, wie empathisch halt der Film im Prinzip mit den Figuren umgegangen ist oder wie hart er mit denen auch ins Gericht gezogen ist oder vor Gericht gezogen ist, eher gesagt?
Ich muss jetzt tatsächlich gerade ein bisschen überlegen, weil es schon mal länger ist, dass ich den gesehen habe. Eigentlich habe ich da gar nicht so die großen Unterschiede zu den Figuren selber im Kopf, außer halt McKelty Williamson als eben die Nummer 10, der da den krassesten Unterschied noch dann darlegt. Und das hat mir damals, oder ich habe es auch jetzt nicht als so stark gelungen im Vergleich zum Original im Kopf. Also während wir im Original das für mich dann nochmal mehr mit diesem ja schon sehr rassistischen Aussagen nochmal mehr gezündet hat, wenn sie sich umdrehen, hat das hier bei mir mit McKelty Williamson nicht so stark gezündet. Mir dachte, ich weiß nicht, das hätte man auch anders jetzt als mit dem Umdrehen lösen können.
Ja, das ging mir tatsächlich ähnlich. Also gerade auch mit Geschworener Nummer 10, McKelty Williamson, was du gerade erzählt hast, da hätte ich auch gedacht, dass da noch ein bisschen mehr rausgeholt wird, wobei der Film ja so schon, ich glaube, 20 Minuten länger ist als das Original, ne?
Ja.
Und wenn man da noch mehr aus diesen Konflikten rausgeholt hätte, hätte man auch noch die Laufzeit nach hinten strecken müssen. Und dann wäre es für so ein Single-Location-Drama schon echt happig geworden, könnte ich mir vorstellen, weil klar, ich meine, der war jetzt fürs Fernsehen produziert, ne, aber man möchte ja trotzdem, dass der Film von vielen geguckt wird. Und wenn man dann die 2 Stunden reist mit so einem Kammerspiel, dann wäre das vermutlich dann eben nicht so der Fall gewesen. Aber ich war auch ein bisschen überrascht, dass er da nicht noch mehr rausholt. Ne? Ich bin mir sicher, eben wird der Film ins Heute projiziert und heute nochmal gedreht, dann würde man da viel mehr Augenmerk drauf legen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, es ist eigentlich spannender, tatsächlich jetzt über den Film, über das Vermächtnis des Films nachzudenken, als jetzt über dieses Remake an sich, weil es viele Änderungen gibt's dazu nicht. Ich habe ja auch auf Letterboxd den jetzt auch nicht sonderlich überragend bewertet, weil ich halt immer wieder das Original halt vor Augen habe und ich mir denke, okay, so viele allzu krasse Neuerungen macht er nicht, auch wenn alles, was darin passiert, gut gemacht ist in seiner Gesamtheit. Es ist dann eher interessant, eigentlich darüber zu debattieren, wie würde es denn heutzutage aussehen? Wie würde man auch vor allen Dingen jetzt gerade mit dem Internet und mit allen Stufen halt dieses Gerichtsverfahrens auch nachdenken? Man müsste ja eigentlich, wenn man es heutzutage neu erzählen würde, ganz anders über das Gericht selbst nachdenken. Was wurde darüber wie wurde darüber diskutiert? Wie schafft man es überhaupt, dass nichts nach außen geleakt wird, beispielsweise durch das Internet, durch Social Media? Wie redet man über halt eben einen Fall von Migration, wenn halt hier auch wieder eine Division stattfindet zwischen Weißen und People of Color? Und vor allen Dingen, würde man bei 12 Angry Men das glaubhaft heutzutage noch hinbekommen, da wirklich 12 Männer platzieren zu können, ohne halt mindestens eine Frau über den Geschworenen zu haben? Ich glaube, das ist heutzutage auch, glaube ich, gar nicht mehr möglich. Weil ich glaube, dass es quasi eine Quote geben muss, wenn ich mich nicht täusche.
Ich glaube auch, ja. Und vor allen Dingen, was man auch nicht vergessen darf, gut, über die Filmografie von Friedkin werden wir vermutlich mal an irgendeiner anderen Stelle noch sprechen, weil die ja durchaus erkundenswert ist. Aber es ist ja in Anführungsstrichen ja auch der späte Friedkin. Ne? Ich meine, sowas wie Leben und Sterben in L.A., sowas wie Sorcerer, Exorzist, French Connection und so, das ist ja jetzt hier schon alles 20 und mehr Jahre her. Ne? Das darf man dann immer so ein bisschen auch nicht aus den Augen lassen, finde ich.
Und es ist ein Fernsehfilm auch immer noch. Also es ist halt mit einem geringen Budget auch immer noch gemacht und geringen Möglichkeiten. Und sowas hat er aber auch hin und wieder mal gern gemacht. Ich meine, eines seiner letzten Filme, hier Kane Mutiny of Court Martial, ist auch ein Gerichtsdrama, was auch eben quasi ein Fernsehfilm ist, den er noch kurz vor seinem Tod gemacht hat, der jetzt vor 2 Jahren zum Beispiel in Venedig nochmal lief. Sowas macht er gerne, solche Ausflüge. Und ich bin auch ich sag mal so, trotz der Fernsehfilm-Ästhetik steht er ja dem nichts nach. Also ich finde, er macht das schon visuell auch auf eine sehr angenehme Art und Weise, wie er das mitnimmt. Also es ist immer noch, wenn man das Original jetzt nicht kennen würde, würde man trotzdem denken, ach, das ist schon insgesamt gut gedreht, gut inszeniert auch.
Ja, absolut. Da bin ich bei dir. Also klar, man merkt da schon so ein paar Unterschiede in der Inszenierung, aber im Grunde für das vermutlich noch deutlich geringere Budget, gerade inflationsbereinigt und sowas, kann man den schon sehr, sehr gut gucken. Ist natürlich, wenn man davor dann das Original, das restaurierte Original geguckt hat, dann schon noch ein kleiner Unterschied. Aber absolut, den kann man problemlos sich auch anschauen und ist eben wegen des Drehbuchs dann fast genauso zeitlos wie das Original.
Mhm. Ja. Und vor allen Dingen ist es ja, wie gesagt, wenn man das Original auch ausblenden würde, würde jede Person ja auch sagen, dass das ein guter Film ist, immer noch. Also wenn es allein stehen könnte in dem Fall. Oder wenn man halt zufällig das Glück hat und eben das Original nicht kennt.
Ja, genau. Absolut. Und der Kameramann des Remakes, weil über den Kameramann vom Original haben wir ja gesprochen, ist Fred Schuler, ein deutscher Kameramann, der auch eine wahnsinnig interessante Filmografie hat. Weiß nicht, absolut, ob euch das mal angeschaut hat. Ich meine, der hat King of Comedy gedreht. Und dann 1983 Amityville 3.
3D.
Dann eben die 12 Geschworenen und vorher noch der Todmacher. Also sehr, sehr interessante Auswahl, die der Gute da.
Ach, Todmacher. Ist das nicht der mit Götz George?
Ja, genau. Ganz genau.
Das ist natürlich auch eine wilde Filmografie.
95, ja.
Und vor allem King of Comedy noch dabei zu schießen. Das ist, ich liebe diese Varianzen in Filmografien. Ich liebe auch, wie das Friedkin halt auch sagt, ich mache Gerichtsdrama, aber auch gleichzeitig halt sowas wie Exorcist und Sorcerer.
Ja, absolut.
So, ich habe mich als Jünger war eben kurz mal ausgetobt mit Sorcerer und mit French Connection, hab mein Leben riskiert und dann so 20 Jahre später, ja komm Leute, ich setze mich jetzt mal hin und labert ihr mal im Gerichtssaal so ein bisschen und ich filme da halt mal ein bisschen drauf. das muss am Alter liegen, aber na gut, nicht jeder kann Werner Herzog sein.
das stimmt wohl, ja.
Ja gut, ich würde sagen, wenn ihr persönlich jetzt keine weiteren Punkte mehr habt, dann sind wir eigentlich schon so am Ende dieser kleinen, feinen Detour jetzt kommen, um ja, ein gefeiertes Meisterwerk nochmal zu huldigen, um mal zu sagen, hey, wir haben diesen einen Film, wo viele mir sagen, ja, den musst du mal gesehen haben, jetzt mal nachzuholen. Ja, gegönnt mal so ein Endfazit zu beiden Filmen. Welche Bewertungen würdet ihr geben? Am Frühstückstisch, welche Sternebewertungen würdet ihr da abgeben, wenn man euch bei Eier und Speck fragen würde?
Krische, magst du zuerst?
Ja, kann ich gerne machen. Also für mich ist und bleibt das Original immer noch bei 5 Sternen, weil eben ich gar nichts zu kritteln an dem Film habe. Nicht mal fehlende Diversität, weil das einfach der Zeit geschuldet ist. Also einen Film von 57 dazu sagen, der hat da keine People of Color irgendwie mit bei gehabt, das fände ich ein bisschen so, ja, fehl am Platz. Das ist einfach so gewesen. Umso schöner dann halt beim Remake, dass man das halt ein schönes Upgrade daraus gemacht hat und das dann halt auch natürlich zeitgemäß adaptiert hat. Und da sind wir beim Punkt. Das ist halt eine Adaption, wenn man den Film für sich sieht, immer noch für mich 3 Sterne wert. Der verliert aber natürlich so gut einen halben bis ganzen Stern, einfach weil er halt nur eine Ergänzung ist, kein eigenständiger Film, wenn du das Original kennst. Und wenn du den nicht kennst, wäre der wahrscheinlich bei mir locker bei 4 Sternen, kann man von ausgehen. Um das mal so ein bisschen einzurufen.
Patrick?
Ja, im Grunde sehr ähnlich. Also beim Original bin ich noch nicht auf die 5 Sterne. Dafür muss ich wahrscheinlich nochmal gucken. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, nur das erste Mal gesehen und da tue ich mich immer ein bisschen schwer, beim ersten Mal angucken die 5 zu verteilen. Deswegen bin ich da bei einer 4 bis 4,5 gelandet. Find ihn aber auch, also ein wichtiger Film, den man ja gesehen haben sollte, ist immer so leicht dahergesagt. Ich habe ihn bis vor einem Jahr ja auch noch nicht gesehen. Ne? Aber ein Film, den man sich ohne Angst zu haben, dass der irgendwie ja zu alt sei oder man da nicht reinfindet oder so, wirklich anschauen kann und sehr gut anschauen kann. Zeitlos haben wir heute sehr häufig schon benutzt und das ist er einfach. Ich habe eingangs ja ein bisschen gesagt, ist bei mir, obwohl ich nur 3 Filme aus dem Jahr 57 gesehen habe, an dritter Stelle. Das ist er dann am Ende auch, aber gut, die anderen beiden sind Zeugin der Anklage und das 7. Siegel, da ist er, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Zeugen der Anklage ist ein anderer Klassiker, den ich erst vor kurzem nachgeholt habe und der hat mich wirklich beim ersten Mal komplett weggeblasen. Das gestehe ich jetzt 12 Angry Men dann beim zweiten Mal zu. Und beim Remake bin ich auch auf Krischis Seite. Da merkt man natürlich schon diese ja, TV-Ästhetik. Ich hätte, ohne es gewusst zu haben, nie gedacht, dass Friedkin dahinter steckt. Aber klar, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der zeitliche Versatz zu sowas wie dem Exorzisten oder zu Sorcerer. Hatte da aber durchaus auch meinen Spaß dran, weil es eben auch wie im Original einfach 12 großartige Schauspieler sind, die sich da ja hier knapp 2 Stunden da fetzen, auch wenn der Ausgang natürlich schon klar war, wenn man das Original gesehen hat. Hatte ein bisschen hier die Probleme mit der Ästhetik von dem Ganzen. Da hat einfach das Original noch ein bisschen mehr gezündet. Deswegen lande ich beim Remake von Friedkin so bei, ja, so 3,5, würde ich sagen, von 5. Kenan, wie sieht's bei dir aus?
Ja, 5 und 2,5. Ihr könnt euch denken, für welchen Film das war. Natürlich fürs Remake gibt es die 5 Sterne. Ja, nein. Ja, Angry Men, also nur Angry Men natürlich, ist ein fantastisches Werk. Ich habe es, wie gesagt, sehr jung gesehen und ich war ja schon mit fucking 14 Jahren schon, ich saß da gebannt und ich habe, wie gesagt, Plädoyers gemacht, lass uns den im Philosophieunterricht gucken. Ich bringe den als Blu-ray mit, den ich mir damals auch gekauft habe. Und wir haben das auch dort dann abgespielt und ja, was soll man sagen? Selbst eine fucking Philosophieklasse, die am Anfang ja desinteressiert war, saß dann hooked und haben gesagt, ja klar, Schwarz-Weiß-Film, aber das, was erzählt wird, ist halt interessant und zeitlos. Und das spricht auch einfach jeden an. Das ist das, was man, glaube ich, bedenken muss, wenn man über solche Filme redet. Manche sind halt einfach so universell und so zugänglich, dass sie dann auch einfach wirklich über Generationen hinweg verschiedenste Personen und Gruppen halt einfach ansprechen werden. Und das hat den Lumière hier halt auch geschafft, so einen Film hinzukriegen. Ne? Dass es dann, ich sag mal so, wenn jetzt ein 7. Siegel dazwischen stellt, das wird er vielleicht jetzt nicht zwingend universell jeden ästhetisch zumindest hinkriegen, aber das Thema wäre auch natürlich ähnlich universell, sag ich mal so, weil jeder Angst vor dem Tod hat.
Ja.
Auf seine Art und Weise. Übrigens, coole Top 3, find ich für das Jahr 57. Also bei 7. Siegel bin ich wahrscheinlich auch bei dir. Zeugen der Anklage ist bei mir halt eine 9 von 10. Ich müsste mal auch gucken, gibt es davon auch ein Remake? Weil das wäre ja auch eigentlich wieder so ein Film, der dazu aufrufen würde, so einen Zwischenvergleich zu machen.
Das stimmt, da bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher. Der hat mich sowas von weggeblasen, da habe ich gar nicht irgendwie das Bedürfnis gehabt, zu schauen, ob es ein Remake gibt. Deswegen kann ich das gar nicht sagen.
Kann ich sehr verstehen. Ist ein Billy Wilder-Film. Billy Wilder ist auch der beste Drehbuchschreiber of all time, so hot take in der Hinsicht, möchte ich nur mal kurz dazu sagen, ja, Remake.
Ich werfe mal ein, es Friedkin gibt ein Remake 2016.
Okay, ja, wir überlegen mal Ende des Jahres, oder vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht machen wir mal eine Zeugenanklagefolge mit dem Remake, mit dir, Patrick, zusammen.
Auf jeden Fall, sehr gerne. Wo wir gerade bei Remakes sind, das wollte ich unbedingt noch anbringen. Wir haben ja jetzt über 2 Versionen von Die 12 Geschworenen gesprochen, nämlich 57, 97. Es gibt da durchaus noch ein paar mehr. Ne? Es gibt einmal dieses Original-TV-Spiel, auch von Lumière inszeniert, aus 54. Das geht nur eine Stunde. Das hat er dann eben angereichert, sodass es ein Kinofilm werden konnte, 57. Dann gibt es noch ein deutsches Remake von 63. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt, von Günter Grävert mit Mario Adorf.
Nope.
Der witzigerweise nicht Geschworener Nummer 8 spielt. Und dann eben das, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Dann das Remake, da haben wir genug drüber gesprochen. Dann gibt es noch ein russisches Remake von 2007, das heißt einfach 12. Und ein chinesisches, das ist noch relativ aktuell, aus 2014, das heißt 12 Bürger. Also wer da jetzt Bock gekriegt hat, der kann da auch noch so ein bisschen mal über den Tellerrand gucken und sich die anderen Remakes angucken. Vor allen Dingen das Deutsche von 63, das reizt mich ja irgendwie schon ein bisschen, muss ich gestehen.
Könnte mit Mario Adorf fallen.
Ja, ja, genau.
Den schaue ich mir ja immer gerne an. Ja, kurz noch Remake. Friedkin macht einen ordentlichen Job, gut gecastet, aber wie gesagt, steht halt leider Gottes im Schatten halt seines klaren Nummer 1 Originals. Worüber reden wir hier eigentlich? Deswegen, ja, ich habe den halt auch mit 5 von 10 oder mit 2,5 von 5 abgefrühstückt, weil ich mir dachte, gut gemacht, aber es ist halt auch einfach dann derselbe Film, nur mit ein paar kleinen Änderungen.
Ja.
Deswegen, ja, Punkt. Ändert sich bei mir auch. Also sind wir hier uns im Triumvirat hier einig. Wunderbar. Das ist doch ein schöner Schlusspunkt, mit dem wir hier setzen können. Und ja, ich bin mal gespannt auf unser nächstes Nachgeholt. Ja, das steht ja eigentlich auch schon fest und darauf freue ich mich ja auch schon extrem, falls ich in der Folge dabei sein sollte oder die Zeit dafür finde, auch dabei zu sein, weil ihr auch sehr viele Diskussionsgegenstände habt. Aber ja, ich bedanke mich erstmal bei euch beiden. War ein schöner kleiner Plausch mit euch beiden und freue mich auf das nächste Mal.
Hoffentlich nicht wieder in 3 Jahren.
Naja, dein Terminkalender, den will ich gerne auch haben.
Oder halt nicht, ne? Je nachdem.
Lieber nicht. Das muss ja, da müsste ich mich ja noch auf andere Sachen konzentrieren.
Das ist richtig.
Die Zeit habe ich doch gar nicht. Ja, aber dementsprechend erstmal auch an euch, liebe ZuhörerInnen, danke, dass ihr bis hierhin geblieben seid. Schaut gerne bei uns auf dem Social-Media-Kanal vorbei. Schaut in vorherige Folgen rein, weil wir eine diverse Platte bieten, sei es aktuelle Horrorfilme wie Conjuring, Festivalausflüge in Venedig oder halt auch kleinere Ausflüge in Klassiker wie 12 Angry Men bieten wir euch an. Schaut gerne vorbei. Wir hören uns beim nächsten Mal hier beim Filmfrühstück. Mein Name ist Kenan Hasic und gute Nacht.
Tschüss.
Tschüssi.